Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und George W. Bush hatte es verschlungen. Und auch ich hatte es verschlungen, wie George W. Bush ein texanisches Steak. Ganz ehrlich, so richtig wohl fühlte ich mich nicht in meiner Haut, als ich damals in Philadelphia landete. Heute, über ein Jahrzehnt später, gehören die USA zu meinen journalistischen Lieblingsthemen. Ich bin immer noch neugierig auf dieses vielfältige, gespaltene, oft auch verrückte Land, das ich inzwischen fast komplett bereist habe. Ich schreibe über Alien-Tourismus, Kiffertouren und urbane Ruinenjäger. Immer auf der Suche nach dem amerikanischen Spirit, nach außergewöhnlichen Dingen, die für europäische Augen zunächst befremdlich erscheinen. Man könnte auch sagen, die spinnen die Amis. Bevor wir uns also den aktuellen Reportagen widmen, lohnt sich deshalb ein Blick zurück. Denn die krassesten Unterschiede zu Europa sind mir zweifellos bei meinem ersten USA-Besuch aufgefallen. Sicher, nach 9/11 mag Amerika patriotischer gewesen sein. In vielen Dingen extremer als heute. Es gab keinen schwarzen Präsidenten. Ja. Okay, ich brülle. Es gab keinen schwarzen Präsidenten, keine Krankenversicherung und fast niemanden, der sich ernsthaft mit dem Klimawandel beschäftigte. Sie sehen, ich habe das Ende letzten Jahres geschrieben, kurz vor der Wahl. Dennoch, am American Way of Life hat sich kaum etwas geändert. Denken Sie also immer daran, wer wirklich spinnt, ist letztlich nur Ansichtssache. Vielleicht ist es auch einfach der Autor. Ja, und dann gehen wir etwas voran, der Zeit geschuldet, überspringen wir jetzt ein paar Kapitel und ich bin immer noch im Jahre 2003, meine erste Shopping-Tour mit meiner Gastfamilie. Im Hause Croft hält mir Will, das war der Kleinste, die Knarre an die Schläfe. Er nennt mir das genaue Modell seiner Spielzeugpistole. Bob, das war auch der Kleine, zeichnet derweil ein US-Kriegsschiff, das er stolz mit seiner Modellsammlung vergleicht. The American Way of War, wie der Spiegel jüngst titelte. Doch jetzt ist erst einmal Food-Shopping angesagt, weshalb die Kriegsspiele unverhofft unterbrochen werden. Leider nur im Hause Croft, nicht im Irak. Unsere erste Station, der lokale Walmart. Anders als in Deutschland wird hier auch lebendige Ware verkauft. In Mini-Aquarien ohne jegliche Flora tummeln sich hunderte Fische auf engstem Raum. So läuft also eine Shoppingtour in den USA. Ein Pfund Butter, 500 Gramm Käse und dazu 10 Fische zum Mitnehmen. Langsam füllt sich der Wagen, obschon es des Öfteren zu Verzögerungen kommt, weil Bob die Gänge als Rennbahn benutzt oder Wrestling-Übungen an mir vollführt. Besonders beliebt bei den Kunden sind die sogenannten Convenience Products, die den Mitgliedern der Wegwerfgesellschaft ihr schweres Leben erleichtern. Mrs. Croft kauft zunächst eine 100er Packung Pappteller, damit sie zu Hause nicht abspülen muss. 3 Packungen Papiertaschentücher tragen ebenfalls dazu bei, dass unser Einkaufswagen ein halber Tropenbaum ist. Jetzt fehlt nur noch eine Lage Käse, die wir an der frischen Theke, frisch aus der Verpackung, abholen. Nicht zu vergessen 2 Viererpacks Einwegflaschen, unzählige Süßigkeiten sowie Tiefkühlkost. Als der Wagen schon überquält, bereiten wir dem Foodshopping nicht etwa ein Ende, sondern setzen noch einen drauf. Susan holt ein zweites Gefährt vom Parkplatz. An der Kasse dauert es erstmal 5 Minuten, bis alles auf dem Band liegt. In Deutschland würde man danach die Einkäufe zum Auto transportieren und umladen. In Amerika tut man das auch. Mit dem Unterschied, dass vorher jedes Produkt einzeln verpackt wird. Ein kleiner, gelber Plastiksack sorgt dafür, dass die Deponien noch voller werden. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, es sind seitdem sehr viele Jahre, fast 15 Jahre vergangen. Da hat sich schon einiges getan. Also das Umweltbewusstsein in den USA finde ich, hat sich seitdem deutlich verändert. Also das Umweltbewusstsein ist deutlich stärker in den Köpfen der Menschen verankert inzwischen. Es wird mehr auf Papiertüten umgestellt. Es wird darauf geachtet, nicht so viel Verpackungsmüll zu produzieren. Aber es gibt natürlich immer noch diese Supermärkte, in denen sie auch immer noch die Plastikflut finden. Ja, und irgendwann hatten wir nach der Shoppingtour natürlich Hunger und dann sagte mir meine Gastfamilie, jetzt essen wir was zu Hause. Und ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, jetzt gibt's richtig amerikanisches Essen, frisch gekocht, Hotdog oder Hamburger oder irgendwas. Also so in die Richtung hatte ich mir das vorgestellt. Aber ich sollte mich täuschen. Kurz nach 12 Uhr taucht Mr. Croft aus seiner Computergarage auf. Zeit fürs Mittagessen. Er öffnet eine Dose, in der Kartoffelsuppe mit Knoblauch sein soll. Wie Hefe quillt eine zähflüssige Masse heraus, deren Farbe so ekelhaft ist, dass ich dafür keine Worte finde. Schon 2 Minuten, nachdem er die Matsche in die Mikrowelle geschoben hat, dampft es wie aus der Hexenküche. Die gefürchtete Offerte: Do you want some? Naja, probieren kann man ja mal. Ich puste vorsichtig, nähere meinen Mund dem Löffel und die Welt erstrahlt in süßlichem Glanz. Gar nicht schlecht, der Geschmacksverstärker. Nur heiß ist die Matsche noch nicht, weshalb sie noch einmal in die Mikrowelle muss. Es folgen 20 Sekunden Bestrahlung, bevor die Kartoffel-Knoblauchbrühe erneut aufgetischt wird. Enjoy your meal, steht auf der Mikrowellenanzeige. Ganz schön zynisch, diese Maschinen. Ja, und jetzt machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung, einen ganz gewaltigen nämlich. Wir befinden uns im Jahre 2015, Ende 2015. Dort war ich das erste Mal in Detroit, der ehemaligen oder immer noch Automobilstadt der USA. Und Detroit hat ein großes Problem, nämlich sehr starke Abwanderung. Viele Jobs sind nach Fernost verlegt worden. Die Autofabriken, die Autoindustrie hat sehr gelitten. Detroit hatte auch die größte kommunale Pleite in der US-Geschichte. Also die ganze Stadt musste Insolvenz anmelden vor ein paar Jahren. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Also es stehen sehr, sehr viele Gebäude einfach leer, weil die Leute weggezogen sind. Aber ich habe mich gefragt, als ich dorthin gefahren bin, um zu recherchieren, was könnte man denn da für einen anderen Zugang finden? Was gibt's da für interessante Geschichten? Und so bin ich auf Ruinenjäger gestoßen. Das sind Menschen, die Fotos machen in den leerstehenden Gebäuden. Und darüber habe ich was geschrieben und der Artikel lautet Schöne Schande. Im krisengeplagten Detroit stehen über 80.000 Gebäude leer. Was Einheimische als peinlich empfinden, feiern Fotoenthusiasten als Attraktion. Als Jesse Welter die ersten Patronenhülsen entdeckt, hören die Kameras kurz auf zu klicken. War vielleicht doch nicht die klügste Idee, in dieser Ruine herumzustöbern. Noch dazu in einer der gefährlichsten Städte der USA. Welter, der Tourguide, ist abgehärtet. Sind doch nur Gummigeschosse, erklärt er fröhlich. Die feuert die Polizei auf Einbrecher. Seid froh, dass es nicht die Kugeln der Vorstadtkids sind, denn die sind echt. Charlotta, 16, schaut wie gebannt auf die Munition. Fritz, 77 Jahre alt, stützt sich verlegen auf sein Stativ. Eben noch war die Gruppe voller Elan durch die verlassene Schule gestapft, ausgestattet mit Digitalkameras, Wollmützen und Stirnlampen. Und jetzt der totale Stimmungskiller. Doch Welter, der Tourguide, weiß, wie man ängstliche Touristen beruhigt. Keine Sorge, es ist erst 7:30, da schlafen die Betrunkenen noch. Tatsächlich ist das, was Jesse Welter in seinem Wohnort Detroit anbietet, nicht ganz ungefährlich. Bevor die Fotosafari im Betondschungel losgeht, müssen alle Teilnehmer einen Haftungsausschluss unterschreiben. Festnahmen, Verletzungen oder sogar der Tod, all das könnte im Extremfall passieren, wenn man Gebäude, die seit Jahren leer stehen, heimlich betritt. Zumal die Sache nicht ganz legal ist. Doch genau dieser Kick beschert Welter immer neue Kunden. Der 44-jährige Fotograf hat sich auf Urban Exploration spezialisiert. So nennt man die Erkundung von Ruinen im städtischen Raum. Und davon gibt es in Detroit mehr als genug. Die Stadt, in der Henry Ford einst die industrielle Fließbandproduktion einführte, hat harte Zeiten hinter sich. Viele Betriebe sind nach Fernost abgewandert. 2013 meldete Detroit Insolvenz an. Die größte kommunale Pleite der US-Geschichte. Von einst fast 2 Millionen Einwohnern im Jahre 1950 sind laut der letzten Volkszählung weniger als 700.000 übrig. Das Ausbluten der Stadt hat Folgen. Über 80.000 Wohngebäude, Schulen, Fabriken, Kirchen, Kinos und Theater gammeln seit Jahren vor sich hin. Eine offizielle Liste der Stadtverwaltung zeigt, dass seit 2010 nur knapp über 7.000 Abrissgenehmigungen erteilt wurden. Die Häuser verfallen zu lassen, ist schlichtweg billiger. Um möglichst viele dieser Orte zu präsentieren, kutschiert Welter seine Kunden im Minibus. Nächster Stopp, Fisher Body Plant 21. In dieser Fabrik wurden bis in die 1990er Jahre Autoteile gefertigt. Heute thront der Klotz verlassen in der Landschaft. Wie ein Fremdkörper wirkt er nicht, denn kaputte Fensterscheiben, Graffiti und umgeworfene Straßenschilder sind in diesem Viertel allgegenwärtig. Zu sehen ist absolut niemand. Eine Stimmung wie bei The Walking Dead, nur ohne Zombies. Am Vorabend hat es geschneit. Gut fürs Anschleichen, weil der Schnee die Schritte dämpft. Falls die Polizei kommt, flüchten wir in verschiedene Richtungen, instruiert Welter seine Gruppe. Natürlich kennt er einen verborgenen Hintereingang in die Fabrik. Vorbei an Gestrüpp, Holzplanken, Bierdosen und benutzten Kondomen. Passt auf, dass ihr nicht in die Asbestfetzen tretet, mahnt er noch. Doch da ist die Gruppe mit ihren Kameras schon hineingestampft. Johann Seiler, 53 Jahre, ist so entzückt, dass er anfängt zu philosophieren. Die Architektur sagt so viel über eine Stadt, findet der Finne, der wegen eines Konzerts nach Detroit gekommen ist. Zusammen mit seiner Tochter Charlotta, 16 Jahre, legt er einen Zwischenstopp in den Ruinen ein. Warum, fragt er, sollte man sich für den Untergang längst vergangener Reiche interessieren? Hier kann man ihn live erleben. Rosie Lemons, 61 Jahre alt, kommt aus einem Vorort von Detroit. In der Volkshochschule hat sie ihre Liebe zur Fotografie entdeckt und macht die Tour nun schon zum zweiten Mal. Am Anfang, sagt sie, war mir etwas mulmig zumute. Dabei ist doch alles ganz entspannt. Was sie motiviert? Schöne Bilder zu machen, sagt Lemons. Diese Orte haben einfach ihren ganz eigenen Charme. Auch viele Profifotografen sind dieser Meinung. In der Fabrikhalle riecht es modrig. Ein Mix aus Motorenöl, Lack und Schimmel. Trotz der Kälte herrscht reger Betrieb. Im Erdgeschoss knattert ein Generator, den eine Gruppe junger Hobbyfilmer aufgestellt hat. Weiter oben überlegen zwei Texaner, wie sie eine halb eingestürzte Wand, die Jugendlichen als Skaterbahn dient, am besten in Szene setzen. Man grüßt sich, man hilft sich. Eine verschworene Gemeinschaft, diese Urban Explorers. Doch längst nicht alle mögen das ungewöhnliche Hobby. Fuck you, Jesse Welter, ist gleich auf mehreren Graffiti in der Fabrikhalle zu lesen. Fuck you, dich und deinen Hipsterbus. Kritik kommt aber auch von denjenigen, die sich gewählter ausdrücken. Der Detroiter Literaturdozent Patrick Larry beklagt in einem Aufsatz, dass Ruinenfotografie, Zitat, Armut ästhetisiert, ohne nach ihren Ursachen zu fragen, Orte dramatisiert und niemals die Menschen ausfindig macht, die diese Orte bewohnen. Unter Einheimischen hat sich deshalb ein wenig schmeichelhafter Begriff eingebürgert. Ruinenporno. Den Urban Explorers gehe es nur um die Lust an der Sensation, lautet ein gängiger Vorwurf. Auch Jesse Welter kennt ihn, mag ihn aber überhaupt nicht. Das klingt, als würden wir hier sonst was veranstalten, verteidigt sich der Guide. Dabei machen wir nur Fotos von der Welt, wie sie ist. Und dafür sind doch nicht wir verantwortlich. Nach 5 Stunden und 4 Gebäuden ist die Fotosafari vorbei. Die Finger sind durchgefroren, aber die Speicherkarten prall gefüllt. Über ein Treppenhaus ohne Geländer tasten sich alle wieder ins Erdgeschoss vor. Nur Welter bleibt noch kurz am Aufzugsschacht stehen. Bodycheck, meint er nüchtern. Kann ja sein, dass mal wieder jemand eine Leiche entsorgt hat. Ja, und von den Ruinen in Detroit gehen wir weiter in die Drogenstadt Denver. Warum ist das eine Drogenstadt? Das ist die Stadt der legalen Drogen, denn im Bundesstaat Colorado ist Marihuana erlaubt. Dort darf ganz legal gekifft werden. Und das wird natürlich auch kommerziell ausgenutzt. Und so gibt es schon die ersten Rundfahrten, die man mit einem Joint im Mund machen kann. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne vorlesen. Das Kapitel heißt Heile Welt. Also Heile Welt, H-I-G-H-L-E. Die Fahrt im Cadillac startet mit einem kräftigen Zug. Nicht am Bong, das kommt später, sondern an der Schublade mit den Wasserflaschen. Vergesst nicht, zwischendurch immer etwas zu trinken, sagt Timothy V., ein großgewachsener Mit-40er, der früher als Restaurantmanager gearbeitet hat. Heute verdient V. sein Geld mit einem anderen Service. Als Inhaber von Colorado Highlife Tours kutschiert er Marihuana-liebende Touristen in einer Luxuslimousine durch Denver. Wobei kutschieren eigentlich das falsche Wort ist. V. lässt fahren. Er selbst fläzt sich auf die gepolsterten Ledersitze, dreht die Musik auf und steckt sich den ersten Joint an. Die Kaffeefahrt für Kiffer hat begonnen. Es ist eng im Cadillac. Obwohl das Gefährt stolze 12 Meter misst, stoßen die Insassen mit dem Kopf gegen die Decke. Die Mitfahrer, 5 Männer und eine Frau, sitzen sich Knie an Knie gegenüber. Doch das stört an diesem Nachmittag niemanden. Schon 5 Minuten nach der Abfahrt wabert dichter Rauch durch den Innenraum. Ein Joint macht die Runde. Im Sektkühler liegt eine Wasserpfeife. Die Champagnergläser dienen als Aschenbecher. Durch die Lautsprecher dröhnt, was sonst, Bob Marley. Als der Cadillac durch ein Schlagloch rumpelt, muss der erste Mitfahrer rülpsen. »Dass ihr mir ja nicht ins Auto kotzt«, sagt Tourguide V. mit gespielt ernster Miene. »Die Karre habe ich schließlich auch nur geliehen. Oder glaubt ihr etwa, ich könnte mir so eine Karre leisten?« Noch vor wenigen Jahren wären Ausflüge wie dieser undenkbar gewesen. Eine Kontrolle durch die Polizei und schon hätten die Teilnehmer nicht nur ihren Joint, sondern auch jede Menge Geld verloren, wenn nicht sogar ihre Freiheit. Doch seit einiger Zeit dreht sich in den USA der Wind, was den Umgang mit Marihuana angeht. Immer mehr Bundesstaaten wenden sich vom Totalverbot ab und erlauben, zumindest in kleinen Mengen, den privaten Konsum. Am liberalsten geht es in Colorado zu, wo seit 2012 nicht nur zu medizinischen Zwecken, sondern auch zum privaten Vergnügen gekifft werden darf. Einheimische wie Touristen können sich in offiziellen Abgabestellen, den sogenannten Dispensaries, mit allem eindecken, was das Kifferherz begehrt. Der Bundesstaat verdient durch die Steuereinnahmen kräftig mit, agiert also gewissermaßen als Dealer. Allein 2015 hat die Cannabis-Industrie dort fast 1 Milliarde Dollar Umsatz gemacht. Für viele Amerikaner ist Colorado deshalb das gelobte Land. Längst klagen die Nachbarstaaten Nebraska und Oklahoma darüber, dass massenhaft Gras über die innerstaatlichen Grenzen geschmuggelt wird. Bisher ohne Erfolg. Der oberste Gerichtshof verwarf im Frühjahr 2016 eine Beschwerde, die gegen Colorados Marihuana-Gesetz eingereicht worden war. Während die Luft im Cadillac immer dicker wird, erzählen sich die Mitfahrer ihre Geschichten. Zu Hause kann man höchstens in der stillen Ecke rauchen, erzählt die 21-jährige Stacy, die aus Wisconsin kommt und ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Aus Angst vor Stigmatisierung, wie sie sagt. Ihr Freund Ken, 23 Jahre, erzählt, er sei auf der Highschool das erste Mal high gewesen. Der Joint wurde die Liebe meines Lebens. Das war ein wahnsinniges Gefühl. Fand natürlich seine Freundin nicht so toll, dass der Joint die Liebe seines Lebens war. Michael Rosales, ein 35-jähriger Reisegruppenleiter aus Hawaii, steht zu seinem Drogenkonsum. Ich kiffe einfach überall. Am Strand, an der Bushaltestelle, auf dem Bürgersteig. Und wisst ihr was? Mich hat noch niemand angehalten. Sie können uns schließlich nicht alle verhaften. Als die Limousine ihren ersten Stopp einlegt, fällt das Aussteigen sichtbar schwer. Ich bin sowas von zugedröhnt, kichert ein junger Mann mit Jamaika-Mütze, der sich selbst Angel nennt. Auch Tourguide Vie spricht nun etwas langsamer, wenngleich er sich Mühe gibt, die Kontenance zu bewahren. Schließlich waren die Tütchen nur ein erster Vorgeschmack. Bei 3D, einer der vielen offiziellen Cannabis-Plantagen in Denver, können die Tourteilnehmer den Entstehungsprozess ihrer Droge beobachten. Hinter dickem Glas sind hunderte von Pflanzen zu sehen, die unter gelblichem Licht gedeihen. Ein Anblick wie aus dem Polizeibericht, nur dass er hier legal ist. Unglaublich, wie viel Geld dem Staat früher entgangen ist, meint Derek Davis, der als Botaniker in der Plantage arbeitet. Gekifft haben die Leute doch schon immer, aber jetzt kann man das Geld sinnvoll einsetzen. Allein im Jahre 2015 hat Colorado rund 135 Millionen Dollar an Marihuana-Steuern eingenommen. Ein Großteil des Geldes fließt in Schulen, aber auch in Kampagnen gegen den Drogenmissbrauch und in Entzugskliniken. Zurück im Cadillac setzt Timothy V. seine Brille auf. »Wenn ihr kifft wie ich, ist das Sehvermögen nicht mehr so gut«, sagt der Tourguide und lacht über seinen eigenen Witz. Dann dreht er das Gebläse hoch, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Der eingebaute Disco-Laser und das Bob Marley-Gedudel sind ihm nun selbst nicht mehr geheuer. Doch ein Joint geht immer. Schnell unterhalten sich wieder alle über ihre Lieblingsprodukte. Die Gespräche drehen sich um Haschkekse, Schmerzlinderung und Cannabis-Farmer, die ihre Pflanzen mit verbotenen Pestiziden besprühen. Den Tipp, immer ausreichend Wasser zu trinken, beherzigt kaum jemand. Stattdessen zischen die Bierdosen, die in den Kühlfächern der Stretch-Limousine lagern. In einem Außenbezirk von Denver kommt der Cadillac erneut zum Stehen. Ein Mann mit Krawatte und weißem Hemd öffnet die Tür. Er stellt sich als der Chauffeur vor. Doch für solche Details haben die Fahrgäste keine Augen. Sie wollen lieber die 10.000 Dollar Bons sehen, die in der Glasbläserei Illusions dargeboten werden. Alles Anfertigungen lokaler Künstler, wie die Verkäufer betonen. Gleich nebenan liegt Peak, eine Abgabestelle, in der am Eingang erstmal die Ausweise kontrolliert werden. Genau wie Alkohol ist Marihuana unter 21 Jahren nämlich tabu. Legalisierung hin oder her. Innen wirkt die Dispensary wie eine Mischung aus Tante-Emma-Laden und Apotheke. Im Regal reihen sich Glasbehälter mit Cannabis-Produkten in allen Formen und Farben. Marihuana, Gras, Shit. Wie man es auch nennt, hier liegt der unverkennbare Geruch in der Luft. Hinter der Ladentheke plaudert Eigentümer Justin Henderson persönlich mit seinen Kunden. »Das Arbeitsleben in den USA ist so hart, da braucht man ab und zu ein Ventil«, sagt er und klagt über die bürokratischen Hürden, die seine Branche immer noch ausstehen müsse. »Weil Cannabis auf Bundesebene illegal ist, dürfen wir kein Konto eröffnen«, erzählt der Geschäftsmann. Deshalb müsse er einmal im Jahr bis zu 60.000 Dollar an Steuern zum Finanzamt bringen. In bar. Längst tobt die Diskussion darüber, wie weit man die Legalisierung noch treiben darf. In einer Umfrage, die das Gesundheitsministerium von Colorado im Sommer 2015 veröffentlicht hat, gaben 13,6% aller Befragten an, regelmäßig zu kiffen. Das ist fast doppelt so hoch wie der amerikanische Durchschnittswert. Während religiöse Gruppen und Ärzte eher zur Zurückhaltung mahnen, prescht die Tourismusindustrie weiter vor. Hotels bieten kifferfreundliche Räume an. In Denver steigt ein jährliches Highlife-Festival. Und Timothy V. ist längst nicht der Einzige, der rauchige Rundfahrten anbietet. Nach 3 Stunden hält die Limousine wieder in der Innenstadt von Denver. »Das ist fast wie Amsterdam«, jauchzt Angel, als er im Zeitlupentempo aussteigt. »Am besten, ihr raucht das Zeug ziemlich schnell auf«, rät Tourguide V., denn jenseits von Colorado ist Marihuana nach wie vor verboten. Wobei es für vergessliche Kiffer eine Notlösung gibt. Am Flughafen stehen Amnestieboxen, erklärt V. Wenn ihr euer Zeug bis dahin immer noch bei euch habt, ist das eure letzte Chance. Mit einem Winken schlägt der Profikiffer die Tür des Cadillacs hinter sich zu. Dann ist er so schnell wieder weg, wie er gekommen war. Nur die Wolke hängt noch einige Zeit zwischen den Häusern. Vielen Dank. Wenn Sie mögen, direkt hinter der roten Wand ist der Stand meines Verlags. Da gibt es die Bücher und es gibt auch, ich signiere auch sehr gerne, wenn Sie möchten. Also kommen Sie vorbei, ich bin noch eine halbe Stunde da. Danke. Ja, ne, bin in der Zeit geblieben, oder? Ja, kommt jetzt direkt der Nächste um 11? Wow, okay.
Nee, ja, vielleicht, ich guck mal, wenn es hängt vielleicht noch so ein paar Minuten vom anderen Weg dran, aber ich guck schon, dass ich im Zeitraum bleibe.
Thank you. Sie sich wundern, die Dame, die jetzt da ist, die vertrete ich dann. Dass Sie mein Gesicht bloß gesehen haben, weil sie ist dann in der, also, in der Pause.
Von der Technik.
Wenn Sie was brauchen, dann sagen Sie mir dann Bescheid.
Okay. Okay. Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.